Ein gesegnetes neues Jahr. Für die, die mich nicht kennen, kommt in letzter Zeit immer mal wieder vor. Ich kenne auch nicht mehr jeden hier. Mein Name ist Gabriel, ich bin hier Pastor und ich freue mich richtig auf diesen Jahresmotto-Sonntag. So starten wir als Chapel immer in ein neues Jahr. Wir geben uns ein Motto, das uns alle so durch das Jahr tragen soll und auch unsere Gemeindeaktivitäten einfach über all dem steht. Und wer beim Visionssonntag letztes Jahr aufgepasst hat, der weiß schon, wie unser Motto dieses Jahr lautet. Nämlich, wir setzen einen Punkt drauf, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo das Motto Jesus Punkt war. So heißt dieses Jahr unser Jahresmotto Jesus Doppelpunkt. Und vielleicht erinnerst du dich an die Notizhefte und dachtest dir schon die ganze Zeit, ey, mein Jesus-Punkt-Notizheft ist schon ganz vollgeschrieben. Gute Nachrichten, ich habe zum Jahresstart, beziehungsweise wir haben zum Jahresstart neue Notizhefte für dich, die unser geniales Welcome-Team jetzt verteilen wird. Jesus Doppelpunkt, leere Seiten, die du vollschreiben darfst, im Idealfall, die Jesus vollschreiben darf, das, was er zu dir sagt. Und außerdem ist noch ein Flyer drinnen, in dem du die wichtigsten Jahrestermine für uns als Chapel findest. Jesus Doppelpunkt. Richtig cool, auf jeden Fall schnapp dir eins. Und gerne kannst du auch direkt heute in der Predigt mitschreiben. Falls ihr Stifte braucht, werden auch Stifte rumgegeben. Es ist nämlich wichtig, einfach das, was auch Jesus zu uns sagt, festzuhalten und aufzuschreiben. Der Doppelpunkt leitet ja meistens eine direkte Rede ein. Meistens steht er vor etwas, was jemand sagt. Und deswegen wollen wir mit Jesus Doppelpunkt dieses Jahr hören, was Jesus zu uns zu sagen hat. Durch sein Wort, aber auch durch den Heiligen Geist. Und das kannst du da aufschreiben. Deswegen haben wir oben auch, so hat heute Jesus zu mir gesprochen. Und dann Jesus Doppelpunkt. Und dann kannst du auch aufschreiben, was er ganz persönlich zu dir gesagt hat. Und der Doppelpunkt, er leitet außerdem nicht nur die direkte Rede ein, sondern er zeigt außerdem auch an, dass das, was vor dem Doppelpunkt steht, noch nicht das Ende ist. Und auch das wollen wir in diesem Jahr erleben, meine Lieben. Da, wo wir vielleicht am tiefsten Punkt angekommen sind, wo wir am liebsten einen Punkt setzen würden, da lassen wir Jesus, unseren Retter und Erlöser, einfach einen Punkt draufsetzen und lassen ihn unsere Geschichte weiterschreiben. Amen. Yes, und jetzt habt ihr euch mit euren Notizheften angefreundet. Ihr könnt direkt mal den Bibeltext der heutigen Predigt aufschreiben. Er steht in Matthäus 28, 16 bis 20. Ihr könnt dazu auch gerne eure Bibel aufschlagen. Ansonsten werden wir auch am Screen den Text haben. Es ist das letzte Kapitel des Matthäus-Evangeliums, des ersten Evangeliums der Bibel. Wenn du so einen Bibelleseplan machst, einmal durch die Bibel oder wie auch immer, dann kann es sehr gut sein, dass du dich gerade im Matthäus-Evangelium befindest. Und ich denke, ein Autor, er überlegt sich doch sehr gut, was er am Ende seines Werkes schreibt, oder? Welchen Schlusspunkt er nach all dem Geschriebenen setzt. Und das letzte Kapitel im Matthäus-Evangelium ist mega interessant. Warum? Matthäus erzählt als einziger Evangelist nicht von der Himmelfahrt und außerdem berichtet er am kürzesten über die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und er ist der einzige von den vier Evangelisten, die für die letzten Worte seines Buches nicht seine eigenen Worte verwendet hat, sondern Jesus einfach den Schlusspunkt, beziehungsweise wir werden gleich sehen, eher den Doppelpunkt setzen lässt. Und ich habe euch mal das Kapitel 28 auf einer Seite mitgebracht. Keine Angst, ihr seid, eure Brille funktioniert noch, ihr müsst es auch nicht sehen oder lesen können, sondern einfach nur die Unterstreichungen sehen. Ich habe euch nämlich die drei einzigen wörtlichen Reden von Jesus markiert, die er im Matthäus-Evangelium nach seiner Auferstehung bringt. Das ist einmal, seid gegrüßt. Das zweite Mal, fürchtet euch nicht und sagt den Brüdern, dass sie nach Galiläa kommen sollen. Und dann unser Text von 16 bis 20, den wir jetzt am Stück mal lesen wollen. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Punkt. Für den Leser und auch die Jünger, die damals dabei waren, werden diese Orte Galiläa und ein Berg hochemotional und theologisch aufgeladen gewesen sein. Wenn die Galiläa gehört haben, dann wird ihr Puls höher schlagen. So wie du, wenn du weit weg bist, in der Ferne Fürth hörst, dann schlägt dir einfach der Puls höher, oder? Es geht zurück in die Heimat, nach Hause, dorthin, wo mit Jesus alles angefangen hat. Dort, wo diese Jünger Jesus kennengelernt haben, wo sie ihr Leben aufgegeben haben, ihre Fischeraufgaben und sämtlichen anderen Berufe. Dort, wo er geheilt hatte und gepredigt hatte. Dorthin geht es zurück. Auf einen Berg, also ein Höhepunkt. Auf einem Berg erscheinen dem einen die Dinge unten, die so groß und so wichtig waren, auf einmal so unbedeutend und so klein. Und auch wir selbst werden uns auf dem Berg bewusst, wie klein wir eigentlich sind. Berge in der Bibel sind immer wieder besondere Orte von Gottes Nähe gewesen. Wir könnten jetzt hier zusammen ganz viele Berge zusammentragen. Berg Sinai, Mose, der Elia auf dem Berg Karmel, die Bergpredigt von Jesus, die auch im Matthäus-Evangelium 3 Kapitel lang geschrieben steht, oder auch der Ölberg und selbst Gethsemane wird ein Hügel gewesen sein. Und ich glaube, dass Jesus nicht nur die Jünger damals auf den Berg ruft, sondern auch dich und mich immer wieder in die Heimat auf den Berg ruft. Und falls du jetzt aus Erlangen kommst, dann versteh mich bitte richtig, okay? Es geht nicht darum, jedes Jahr auf den Berg zu gehen, kannst du auch, aber ich meine damit, dass er uns ruft, zu sich Zeiten in besonderer Nähe mit ihm zu verbringen. So im ganz normalen Flachland des Alltags immer wieder so Hügel oder auch höhere Berge zu haben, wo wir ihm nahe sind und ihm begegnen. Und es kann tatsächlich auch mal eine Bergtour sein für diejenigen unter euch, die die Natur lieben. Es kann aber auch eine der 4 Chapel-Freizeiten in diesem Jahr sein, zu der du dich anmeldest, in deinem Alltag so ein Refill empfängst und einfach sagst, hey, ich möchte da Gott ganz besonders nahe sein. Alle weiteren Infos und auch die Anmeldungen und so, die starten dann Ende des Monats. Ihr werdet dazu alles weitere wissen, aber ihr könnt euch jetzt schon mal auch die Termine für die Freizeiten markieren. Oder vielleicht ruft er dich auch zu einem Tag im Monat, den du bewusst nimmst, um Zeit mit Gott zu verbringen. Ich glaube, wenn Jesus zu uns spricht und wenn wir das lesen, was er zu uns sagt, dann verstehen wir das in der Tiefe nur, wenn wir ihm nah sind, wenn wir Bergmomente in unserem Leben haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch der Gottesdienst ist für uns so ein Höhepunkt der Woche. Wie so ein kleiner Berg inmitten unseres Alltags. Und auch unsere Zeiten des Gebets ganz alleine, in der Früh oder abends, oder auch wenn wir zusammenkommen, sie sind wie so Hügel inmitten unseres Flachlands. Und deswegen will ich dich ermutigen, echt ab morgen auch bei den Gebetswochen am Start zu sein. Erst Allmächt Fürth, die Gebetswoche der Evangelischen Allianz, auf die ich mich schon mega freue. Und dann die Woche drauf, unsere Gebetswoche. Alle weiteren Infos wird dir dann Anni auch noch weitergeben. Aber wir brauchen in unserem Alltag, in dem Gewöhnlichen, immer Momente, wo wir auf den Berg gehen, wo wir Gott suchen, wo wir Zeit mit ihm verbringen. Und so schön Berge auch sind, das Problem ist, bevor wir sie genießen können, wir müssen sie erstmal erklimmen. Ich habe letztes Jahr meine erste Rennradtour gemacht, habe von meinem Vater sein altes Rennrad bekommen, das hat mir jemand aufgemotzt und, also nicht aufgemotzt, sondern einfach wieder hergestellt und fit gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich fahre mal nach Kalchreuth. Wurde mir gesagt, ist eine ganz schöne Tour, da gibt es auch so einen kleinen Berg, den Kalchreuther Berg. Und irgendwann auf dieser Tour, man sieht diesen Berg dort irgendwie nicht so wirklich, aber ich habe gemerkt, wie ich immer langsamer werde. Und wie ich gefühlt so fast stehen bleibe und sich mein Körper nach dem E-Motor gesehnt hat, den man dann anschalten kann, um den Berg schneller zu erklimmen. Man hat die Steigung irgendwie nicht so gesehen, aber es hat sich für mich als untrainierten Radfahrer ganz schön gezogen und bin dann so mit meinen 10 Kilometer wahrscheinlich pro Stunde da irgendwie so hochgekrochen. Und so ist es doch mit unserem Gebetsleben, wenn wir ehrlich sind, oftmals auch. Es fühlt sich schwer an. Manchmal denken wir so, wir bleiben irgendwie stehen. Wir rollen irgendwie zurück. Oder wir spüren den heftigen Gegenwind, der in unser Gesicht bläst. Wir sind entmutigt, einfach dran zu bleiben und weiterzumachen. Vielleicht kommen Zweifel und Ängste hoch. Und am liebsten würden wir absteigen und das Ganze in die eigene Kontrolle nehmen. Das Gefühl dann, als ich aber in Kalchreuth auf der anderen Seite den Berg auf freier Landstraße runtergefahren bin, ich werde ihn wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen. Die Straße, mein Fahrrad und ich, wir waren eins. 60 km/h pro Stunde, voller Fokus, dabei der Wind, die Dynamik und natürlich auch ein bisschen Schiss, ob ich heil unten ankomme. Aber jeder Radfahrer oder auch jeder Wanderfreund weiß bestimmt, wovon ich hier spreche. Die Leiden des Aufstiegs, sie sind es spätestens bei der Abfahrt bzw. der Aussicht wert. Und deswegen gibt es so Verrückte, die das immer wieder machen. Und deswegen habe auch ich Spaß gefunden am Fahrradfahren. Nächste Challenge dann mal Moritzberg, mal gucken, ob ich da hochkomme. Und jeder, der in seinem Gebetsleben, in seiner Intimität mit Gott dranbleibt, der weiß auch, wovon ich spreche. Wenn wir nämlich plötzlich merken, dass unser Leben nicht mehr aus der eigenen Kraft geführt wird, sondern in der Dynamis, in der Kraft des Heiligen Geistes und wir fließen und wir merken, dass wir im Wind Gottes unterwegs sind. Dann sind die Leiden von früh aufstehen und mal in die Gebetswoche kommen, früh aufstehen vor den Kindern und mal still werden. Diese Leiden, die werden dann alle so klein, weil es einfach so viel Spaß macht und so gut ist für unser Leben, mit ihm unterwegs zu sein. Wir steigen zurück in unsere Geschichte ein. Die Jünger, die wurden ja von den zwei Frauen, denen Jesus begegnet war, nach Galiläa auf den Berg geschickt. Deswegen wussten die das überhaupt. Und jetzt müssen wir uns mal in sie hineinversetzen. Diese Typen, die waren in tiefer Trauer, im tiefen Schock von dem, was passiert war. Jesus war gekreuzigt worden und begraben worden. Es war der absolute Tiefpunkt für sie, der sich definitiv wie ein Schlusspunkt angefühlt haben muss. Und dann kommen da zwei verrückte Frauen um die Ecke und sagen ihnen, dass Jesus lebt und sie auf einem Berg in Galiläa treffen möchte. Also, jetzt versetzt euch mal rein in diese Männer, die dann, von wo auch immer sie waren, hin nach Galiläa liefen, um auf diesen Berg zu kommen. Ihr innerer Zustand reichte hundertprozentig von Trauer bis zur Euphorie. Was ist, wenn es wirklich stimmt? Von Verwirrung, was ist eigentlich passiert, bis Vorfreude. Was ist, wenn wir ihn wirklich sehen? Von Schmerz und Trauer der letzten Tage bis hin zu überschwänglichem Glück. So liefen sie also auf den Berg und wir lesen, dass sie dort den Auferstandenen sehen. Und als sie ihn sahen, sagt die Bibel, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Zwei völlig entgegengesetzte, aber so menschliche Reaktionen auf ein und die gleiche Situation. Die einen am Anbeten, die anderen am Zweifeln, am Zaudern, sagt eine andere Bibelübersetzung. Stell dir mal vor, du wärst da dabei gewesen und du hättest Jesus in diesem Moment von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ich mache jetzt keine Handmeldung, aber denkst du, du wärst eher im Team Anbetung oder im Team Zweifel gewesen? Unser frommes christliches Gewissen schreit natürlich ganz laut Team Anbetung. Aber es spielt letztendlich nichts zur Sache, weil Jesus offensichtlich mit beiden Reaktionen ganz gut klarkommt. Und beiden Teams, sowohl denen, die anbetet haben, als auch denen, die gezweifelt haben, den gleichen einen Auftrag gibt, den sie als ein Team ausführen sollen. Zweifeln macht die Jünger für mich menschlich. Und wenn auch du manchmal zweifelst oder auch heute hier mit Zweifeln hergekommen bist und so erstes Lied, dein Nachbar voll in Anbetung versunken, auf die Knie, Hände hoch und Halleluja. Und in deinem Kopf, in deinem Herzen alles andere als Anbetungsstimmung, eher Zweifel, eher Ängste, eher Sorgen, dann brauchst du dich nicht dafür schämen. Gott verdammt dich nicht für deine Zweifel. Und auch wir als Kirche hoffentlich nicht. Die Frage ist, wohin du mit deinen Zweifeln und mit deinen Fragen gehst. Ob du auf den Berg zu Jesus gehst oder ins Tal zu irgendwelchen anderen Lehrern, die ihr ihre verzweifelten Antworten schmackhaft machen wollen. Zu irgendwelchen Menschen, die ihre Theologie verfälschen, verändert haben, um ihre Zweifel aufzulösen. Bitte geh nicht dahin. Bitte geh auf den Berg zu Jesus. Bitte stell ihm deine Fragen. Bitte drück deine Zweifel aus. Bitte lese die Psalmen, die so ehrlich sind, so echt sind. Wenn wir an Gebetsleben denken, denken wir so oft an das fromme, heilige Runterrattern von irgendwelchen tollen Gebeten und wir denken uns, oh, unsere Nachbarin im Gebetskreis, die kann so toll beten. Ja, weißt du, toll beten bedeutet ehrlich beten und bedeutet nicht schön zu beten. Toll zu beten bedeutet nicht fromm zu beten, sondern von Herzen zu beten. Und wenn in deinem Herzen Zweifel sind, dann bedeutet Beten auch Zweifel auszudrücken. Und wenn du eine biblische Antwort darauf haben willst, lest die Psalmen. Die meistgelesenen Gebetsbücher der Welt, die es in den Kanon geschafft haben, die seit Generationen gelesen, zitiert, gesungen, gebetet werden. Sie sind voll von Sätzen, die du als frommer, christlich denkender Christ niemals in die Bibel aufgenommen hättest. Und ich finde es so aussagekräftig, dass die direkte Rede von Jesus, also der Doppelpunkt, mit den so wichtigen letzten Worten von ihm, dass sie direkt nach dem Zweifeln der Jünger kommt. Sie aber zweifelten und Jesus sprach. Und da, wo wir aufgrund von Fragezeichen verwirrt sind und nicht weiter wissen, wo wir denken, die Geschichte ist vorbei oder sie ist nur erfunden, dort setzt Jesus eben einen Doppelpunkt und sagt dann diese bekannten Sätze: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Welt. Was für ein Abschluss. Was für letzte Worte. Ein Theologe hat das Manifest bzw. die Grundsatzerklärung des Auferstandenen bezeichnet. Die Geschichte ist eben noch nicht zu Ende. Und das ist auch der Titel meiner heutigen Predigt, wenn du immer noch in deinem Notizheft nach dem Titel oben suchst. Jesus Doppelpunkt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und solange die Geschichte noch nicht zu Ende ist, ist auch dieser Auftrag, den Jesus seinen Jüngern dort gegeben hat, noch nicht abgeschlossen und gilt deswegen auch heute uns hier im 21. Jahrhundert. Und wir lesen in diesen Versen, dass der Auftrag darin besteht, zu gehen, zu Jüngern zu machen, zu taufen und sie zu lehren, alles zu halten, was uns Jesus befohlen hat. Interessant ist, nur eines dieser vier Verben steht im Griechischen im Imperativ, also in der Befehls- oder Aufforderungsform. Die anderen drei Verben, sie sind eher als Partizip geschrieben. Genau genommen müsste es also nicht geht, tauft und lehrt heißen, sondern gehend, taufend, lehrend. Und diesen drei Partizipien, gehend, taufend, lehrend, wird ein Imperativ, ein Befehl, eine Aufforderung übergeordnet, nämlich macht zu Jüngern. Und wie sollt ihr zu Jüngern machen? Gehend, taufend, lehrend. Macht zu Jüngern, gehend, taufend, lehrend. Ich möchte mit Macht zu Jüngern beginnen. Ein Jünger in der damaligen Zeit war zuerst, und so könnte man dieses Wort Mathetes auch übersetzen, er war zuerst ein Schüler. Man könnte also auch Lehrling oder Azubi übersetzen. Und in unserer heutigen Logik in Deutschland bist du entweder Lehrer oder Schüler. Entweder Ausbilder, wenn du deinen Schein hast, oder Azubi. Nicht so in der hebräischen Sprache, nicht so in der Welt der damaligen Zeit. Total spannend, die hebräische Sprache kennt für Lehren und Lernen nur ein Wort, nämlich Lamad, was übrigens auch die Wurzel für den Talmud ist. Und ein Sohn eines Rabbiners, er hat diese Weisheit, dass Lernen und Lehren zusammengehört, einmal so ausgedrückt, Mannes Sperber, ein Schriftsteller aus dem 20. Jahrhundert, er sagt, wir nannten das Lesen dieser Bücher, also der Tora, wir nannten es immer Lernen. Und die Gelehrten nannte man nicht Gelehrte, sondern den Lerner. Und das Lernen war etwas, das niemals endete. Jünger zu sein bedeutet also einerseits lebenslang Lernender zu sein und gleichzeitig lebenslang Lehrender zu sein. Und ganz egal, ob du ein Lehramtsstudium abgeschlossen hast oder Theologe bist, du bist dazu berufen, Didaktiker zu sein. Didaktones, so heißt es, lehret sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Ihr seid Didaktiker. Ticker, die andere Menschen lehren von dem, was sie gehört haben. Mit Sicherheit steht dir jetzt bei dem Wort Lehrer deine eigene Erfahrung mit Lehrern oder unserem deutschen Schulsystem so im Weg. Und ich möchte dich mal bitten, bewusst an den schlechtesten Lehrer, den du je hattest, zu denken. Und genau so sollten wir als seine Jünger nicht sein, okay? Lehrer zu sein heißt nämlich nicht zuerst Wissen weiter zu vermitteln, sondern es heißt im tiefsten Sinn zu zeigen, was man lieb gewonnen hat. Und deswegen unterrichte ich auch kein Mathe. Das wäre nämlich ganz schlimm, sowohl für dich als auch für mich. Und hier sind wir jetzt wieder ganz nah auch bei der Jahreslosung und beim Thema von letzter Woche. Alles aber, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und so ist auch dieser Missionsauftrag ein Auftrag der Liebe. Und diese Liebe, sie muss zuerst in mir leben und pulsieren. Wenn ich etwas liebe und wenn ich an etwas glaube, dann liegt es im Wesen dieser Liebe, dass sie öffentlich zeigt, was sie liebt. Eine sich verbergende Liebe ist auf Dauer keine Liebe. Eine sich verbergende Liebe ist auf Dauer keine Liebe. Ich kann zu meiner Frau nicht sagen, ich liebe dich, aber in der Öffentlichkeit sie ignorieren und mit allen möglichen anderen Frauen sprechen und so tun, als wäre sie meine Ehefrau. Und immer da, wo unsere Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen erkaltet, immer da stagniert auch dieser Auftrag Jesu. Und damit stagniert auch die Gemeinde Jesu. Dann bleiben wir nämlich stehen und sind nicht mehr gehend. Dann sind wir nicht mehr unterwegs. Dann sind wir nicht mehr angewiesen auf die Kraft und die Autorität Gottes in unserem Leben. Und wir sind dazu berufen, Gemeinde zu sein und nicht Stehmeinde, okay? Gemeinde und nicht Stehmeinde. Ich bin jetzt ja seit gut 3 Monaten hier wieder am Arbeiten und ich war davor circa 9 Monate krankgeschrieben und nicht hier und nach so einer gewissen Schonzeit, in der alle gesagt haben, wie toll es ist, dass ich wieder da bin und wie lieb sie mich haben, habe ich dann doch so von den unterschiedlichen Seiten mitbekommen. Also ich habe mich dann natürlich darüber gefreut und ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Aber so nach dieser Schonzeit habe ich dann so langsam mitbekommen, was in dem Jahr auch in der Gemeinde alles nicht ganz so gut lief. Wo es Unklarheiten gab, wo es Herausforderungen gab, wo es Kritik gab und was alles in Zukunft unbedingt geklärt und angepackt werden muss. Und wisst ihr, ich habe da natürlich Verständnis dafür. Und ich werde mich auch als Pastor einbringen, nach meinen Kräften, um Dinge anzupacken und weiter vorwärts zu gehen. Dennoch möchte ich dieses Jahresmotto, diesen Sonntag dazu nutzen, um zuallererst mal zu klären, dass die Hauptsache immer die Hauptsache bleiben wird. Und zwar, dass wir dazu berufen sind, Jünger zu machen, gehend, taufend und lehrend. Und wenn im Himmel über unser Jahr 2023 Bilanz gezogen wird, dann geht es viel mehr darum, ob wir den Willen des Vaters getan haben, als ob die Gottesdienste und Prediger immer nach meinem Geschmack gestaltet waren. Und wisst ihr, das sage ich als jemand, für den 2023 alles andere als nach meinem Geschmack verlief. Und doch kann ich immer mehr den Willen des Vaters da drin erkennen und voller Dankbarkeit und Ehrfurcht zurückblicken. Ich kann sagen, zum Glück geht es nicht immer nach mir und meinem Geschmack, sondern nach ihm. Zum Glück ist nicht mir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, sondern ihm. Und zum Glück muss nicht ich als euer Pastor immer bei euch sein, sondern unser Herr Jesus Christus ist es schon längst. Und das ist sowas von befreiend. Nicht nur für hauptamtlich Angestellte, sondern für alle, die an seinem Reich mitbauen. Er ist immer bei uns. Ihm ist alle Macht gegeben. Ich weiß nicht, wie du das Jahr 23 für uns als Gemeinde bewerten würdest. Mit welchen Wörtern und Gefühlen du es umschreiben würdest. Bitte schenk mir ganz kurz noch deine Aufmerksamkeit. Vielleicht ergänzt oder verändert sich deine bisherige Bewertung ein wenig. Ich saß im Dezember in der Oststraße, in einem Übergangswohnheim, das ist ein schöneres Wort für Obdachlosenheim, wo wenige Wochen davor ein Brand ausgebrochen war und wir als Gemeinde und Sozialwerk haben dort direkt Geld hingespendet und daraufhin hat uns die Stadt zu einem Pressetermin eingeladen und zu diesem Termin konnte ich wieder dabei sein. Also sitze ich da gemeinsam mit Bernd und Lennart, den ganzen Sozialpädagogen von der Einrichtung und einigen Führungspersönlichkeiten der Stadt Fürth und lausche ihnen, höre einfach zu. Die Leiterin des Übergangswohnheims erzählt, wie dankbar sie für die Zusammenarbeit mit uns ist, wie anders wir sind als andere Behörden. Okay, das ist jetzt auch nicht ganz so schwer, aber sie betont, wie direkt und wie einfach wir helfen und einfach am Start sind. Dann erzählt sie eine Geschichte, bei der sie einer alleinerziehenden Mutter eine Wohnung vermittelt hatte, sie aber weit und breit keine Handwerker fanden, um diese Wohnung bezugsfertig zu machen. Sie erzählt in dieser Runde vor Presse und Stadtoberen, dass sie mit ihrem Latein am Ende war und ihr dann irgendwie nur noch die Chapel eingefallen ist. Sie nimmt Kontakt zu uns auf und wenige Tage später verlegen drei Männer von uns Boden in dieser Wohnung und dem Einzug steht nichts mehr im Weg. Ich dachte mir nur so, wow, diese Geschichten haben mir wenige Leute erzählt. Dann erzählt sie weiter, wie dankbar sie für Ralf ist, der jetzt schon zweimal den Bewohnern ambulant medizinisch geholfen hat. Und in meinem Kopf rattert es und entstehen viele Fragezeichen. Welcher Ralf bitte? Der Ralf, den ich kenne, der ist definitiv kein Mediziner. Hoffentlich gibt er sich nicht als solcher aus. Später frage ich Bernd und er erzählt mir, dass Ralf Teil unserer Gemeinde geworden ist, er von Beruf zum Glück Arzt ist und er ihn nach einer Predigt im letzten Jahr angesprochen hat und das Ganze daraus entstanden ist. Das ist für mich Gemeinde. Oder ich denke an unsere wöchentlich laufenden Aktionen wie das Begegnungscafé hier im Foyer und die Lebensmittelretter, die bedürftigen Menschen jede Woche aufs Neue dienen und ihnen aus Liebe Lebensmittel, aber auch Zeit schenken. Ich denke daran, dass wir an Heiligabend hier nach dem dritten Gottesdienst eine Feier für Menschen, die sonst alleine gewesen wären, hatten. Und es kamen rund 80 Personen. Und im Nachhinein habe ich Feedbacks gehört wie, das war mein schönstes Weihnachten. Oder, Zitat, ich wurde noch nie zu einer Feier mit einem Auto abgeholt, habe ein warmes Essen bekommen und dann wurde ich sogar noch beschenkt. Es ist teilweise so beschämend, dass wir uns darüber unterhalten, ob genug Weihnachtslieder im Weihnachtsgottesdienst gespielt wurden oder die Predigt uns gepasst hat oder es vielleicht ein bisschen zu kindlich war. Oder dann erinnere ich mich noch genau an den ersten Gottesdienst, an dem ich wieder etwas gemacht habe. Ich durfte taufen. Und ich musste im Vorfeld fast jeden Namen mehrfach lesen, weil ich die Personen nicht oder nur ein wenig kannte. Und es ist normalerweise nicht so. Und als dann im Gottesdienst die Täuflinge ihre Zeugnisse gaben, da war es um mich geschehen. Was für Geschichten, die Gott mitten in diesem Jahr geschrieben hat. Wo er Menschen aus unserer Mitte genutzt hat, anderen Menschen das Evangelium näher zu bringen und sie zu Jüngern zu machen. 2023 hatten wir mit 24 Täuflingen so viele Täuflinge wie seit langem nicht mehr. Das ist taufend, meine Lieben. Und wir werden auch dieses Jahr wieder taufen. Und wenn du in diesen letzten Wochen und Monaten Ja zu Jesus gesagt hast, mit ihm unterwegs sein willst, dann will ich dich auch ermutigen, dich taufen zu lassen. Und wenn dir diese beiden Momente noch nicht reichen, um deine Bewertung des letzten Jahres vielleicht etwas zu verändern oder anzupassen, dann möchte ich dir noch ein paar Zeugnisse aus unserer Mitte vorlesen. Dazu kann die Anni euch mal eine große Leinwand zeigen, die bei einem Mitarbeiterabend hier hing. Und da steht dein Zeugnis. Was hast du Gott dieses Jahr persönlich, was hast du mit Gott dieses Jahr persönlich in der Chapel erlebt? Wir werden das jetzt nicht alles lesen, aber ihr seht schon mal, es ist richtig viel. Und ich habe mir gestern die Mühe gemacht, mich mal dahinzusetzen und das alles durchzulesen. Und vielleicht hilft es dir dabei, deine Bewertung des letzten Jahres noch mal ein bisschen anzupassen. Dort steht, ich bin dankbar für seine Gnade und Kraft, die er mir jeden Tag aufs Neue gegeben und mir aufgeholfen hat, als ich selber nicht mehr konnte. Dort steht, Gott hat mich dieses Jahr von einer Sucht befreit, die mich seit ich 12 bin verfolgt. Gott ist gut, er hört unsere Gebete zu seiner Zeit. Er hat mich vor einer Ehekrise bewahrt. Der größte Konflikt in meinem Leben wurde bereinigt. Danke, Jesus, dass du mich von Lüge und Unreinheit befreit hast. Danke für meine Ehefrau und für unsere Gemeinde und Jugend. Oder Gott hat mich zur Taufe bewegt. Oder ich wurde befreit von der Last der Selbstverdammnis. Oder, und diese Zeile steht nicht von mir da, könnte einfach mal zwei genommen werden, von Depressionen und Panikattacken befreit. Weißt du, wenn du einmal Depressionen und Panikattacken in deinem Leben hattest, dann weißt du, was es bedeutet, wenn du davon frei wirst. Und dann weißt du, dass diese vier Sätze da drauf für einen Menschen alles sind. Für einen Menschen den kompletten Unterschied machen. Und er wieder in Freiheit und in Freude leben darf. Oder ich bin dankbar zu sehen, wie Gott im Leben von Familien im Hort wirkt. Einfach, indem wir seine Liebe vorleben. Oder Heilung von Krankheit und Ängsten, neue tiefe Hoffnung und Vertrauen. Oder er hat mich durchgetragen durch Trauer und Schmerz und mir ein neues Kind geschenkt. Oder ich habe Gott in neuer Weise als wundervollen Vater, perfekten Versorger und Herrn an meiner Seite erleben dürfen. Und dann noch, ich habe angefangen, Gott für mich persönlich kennenzulernen. Aller Preis, alle Ehre, Jesus, dir allein. Und wisst ihr, wem ich noch ganz besonders Danke sagen möchte? Unserer Gemeindeleitung, die in diesem Jahr koordiniert von Babs, Anni und Lennart wirklich ihr Bestes gegeben haben. Ich möchte sagen, Gott und ich auch, ich bin so stolz auf euch. Und Gott, ich nicht, ich habe einiges, hat alles gesehen, was ihr in diesem Jahr für ihn getragen habt, wo ihr in Lücken gesprungen seid, wo ihr euer Bestes gegeben habt. Und natürlich will ich, ja, danke. Und natürlich danke ich auch allen weiteren Personen, die in Lücken gesprungen sind, die gepredigt haben, die Kleingruppen geleitet haben und auf unterschiedlichste Weise dabei geholfen haben, dass die Hauptsache bleibt, nämlich dass Menschen in eine leidenschaftliche Beziehung mit Jesus geführt werden und unser Auftrag weitergeht. Ich habe mitbekommen, dass einige meine Predigten sehr vermisst haben. Es ehrt mich natürlich sehr. Aber egal, wie sehr dir meine Predigten gefallen, sie waren für die Frucht im Jahr 2023 offensichtlich nicht verantwortlich. Und das sage ich überhaupt nicht bemitleidenswert und auch nicht enttäuscht, sondern im Gegenteil, ich sage es voller Dankbarkeit, mit so viel begabten, gehenden Menschen wie euch Reich Gottes bauen zu dürfen. Und außer mir hat in dieser Zeit, glaube ich, auch das Schlagzeug öfters gefehlt. Weißt du auch, ganz egal, wie sehr dir die Drums gefehlt haben, ganz egal, wie ich dir gefehlt habe, es geht auch ohne uns. Aber es geht nicht ohne Jesus. Und dieser Jesus sagt nach diesem maximal herausfordernden Auftrag, alle Völker zu Jüngern zu machen, sie zu lehren, alles zu halten, was ich euch befohlen habe, sie zu taufen und gehend unterwegs zu sein. Er sagt nach diesem maximal herausfordernden Auftrag an seine Jünger, seine letzten Worte, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus ist bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist und bleibt die Hauptsache. Inmitten dem Chaos dieser Welt, inmitten den Herausforderungen, die auch in diesem Jahr kommen werden. Und bitte versteht mich richtig, ich möchte nicht alles schönreden und schönmalen. Auch für die Herausforderungen, die auf uns als Church zukommen werden. Er ist mit uns und er bleibt in unserer Mitte. Und so wird der Schlusspunkt des Matthäus-Evangeliums zum Doppelpunkt unseres Lebens. Jesus ist und bleibt gegenwärtig. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Er ist der, der mitgeht, wo auch immer wir hingehen. Und dafür möchte ich heute beten, dass wir als seine Gemeinde Jünger machen, und das tun wir, indem wir gehend, taufend und lehrend unterwegs sind. Und Heiliger Geist, ich bete, dass diese Vollmacht, diese Autorität, diese Kraft, die dir gegeben ist, dass du sie uns in diesem Jahr immer wieder zuteil werden lässt. Und wir erleben, wie aus unserem Wenigen dein Viel werden kann. Wie aus unserem Schwachen dein Herrliches werden kann. Und Heiliger Geist, ich segne uns als Gemeinde, aber auch jeden Einzelnen dort, wo er steht, ein Gehender, ein Taufender, ein lehrender Christ zu sein, der in seinem Umfeld mit seinen Möglichkeiten Jünger macht. Und ich danke dir so sehr, dass dieser Auftrag immer noch gilt, immer noch aktiv ist und immer noch wirksam ist. Und wir wollen ihn ernst nehmen. Wir wollen das, was du sagst, zu uns ernst nehmen und nicht stehen bleiben. Und da, wo Dinge stehen geblieben sind, in unserer Nachfolge, in unseren Beziehungen, in unserer Ehe, aber auch in unserer Gemeinde, da, wo Dinge stagniert sind, Heiliger Geist, dort bete ich auch für Kraft und Vollmacht, dass du neu entzündest, dass du neue Impulse gibst, die nicht an dem Pastor liegen, die nicht an der externen Motivationsrede liegen, sondern die im Feuer des Herzens entfacht werden, im Feuer des Gebets gereinigt werden und wo einfach deine heilige Gegenwart unsere Beziehungen verändert, wo deine heilige Gegenwart unsere Gemeinde verändert, wo deine heilige Gegenwart Situationen in unserem Umfeld verändert, die wir nicht steuern können. Damit segne ich uns. Und danke dir, Jesus, dass du immer mit uns bist. Im Sturm, im Tiefpunkt und auf den Bergen unseres Lebens. Amen.